Das heilige Evangelium bei Matthäus im 25. Kapitel.
Ehre sei dir,
Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Liebe Schwestern und Brüder, am letzten Sonntag des Kirchenjahres, am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag, richtet sich die Gemeinde Jesu auf die Wiederkunft Jesu, auf den kommenden Herrn. Er ist derjenige, auf den wir uns ausrichten, den wir erwarten, dem wir mit Freude entgegengehen. Und diese Freude soll unser Herz bewegen. Dieses große, berühmte Gleichnis von den klugen, von den törichten Jungfrauen, das stellt uns ja die Frage: Wo gehören wir denn hin? Zu den Klugen, zu den Törichten? Was macht unser Leben aus? Und wir wollen dieses Gleichnis von seinem Ende her auslegen und diese Mahnung Jesu hören an seine Gemeinde, damit auch an uns: Wacht jetzt. Vater Luther hat es übersetzt mit: Darum wachet. Eigentlich ist es ganz präzise und noch sozusagen mehr auf den Punkt: Wacht jetzt. Gregorete un auf Griechisch. Wacht jetzt. Die Tugend der Wachsamkeit, das ist das, was in diesem Gleichnis als Kern drinsteckt. Die Jesusleute sind wach und ausgespannt auf das Kommen ihres Herrn hin. Wenn man sich das als Grundhaltung des Lebens mal vergegenwärtigt, ist das eine gewisse Paradoxie. Auf der einen Seite die heitere Gelassenheit, die Jesusleute ja auszeichnen soll. Nicht immer ist das so, aber so soll es sein. Die heitere Gelassenheit zu sagen: Wir können nichts tun, der Herr tut das Entscheidende und er ist der, der kommt. Er hat das Ganze in der Hand und wir müssen die Welt nicht retten. Halleluja, das ist eine gute Nachricht. We don't have to save the world. Manchmal denkt man das ja heute, wenn man sich die politischen Kontexte angucke, dass wir die Welt retten müssen und auch, dass wir sie retten können. Aber das ist ein großer Irrtum. Deswegen ist das so wichtig, eine Grundhaltung heiterer Gelassenheit als Grundhaltung des Glaubens zu haben. Aber dann ist da auch diese andere Seite, und die betont das Gleichnis heute ja mehr, die Grundhaltung einer angespannten Erwartung. Seid wachsam. Und man fragt sich, wie passt das eigentlich so zusammen? Auf der einen Seite heitere Gelassenheit und auf der anderen Seite angespannte Erwartung. Kriegt man das eigentlich in einer Seele irgendwie zusammen hin, in einem Herzen? Aber genau diese Paradoxie, diese Spannung, die müssen wir in unserem Herzen aushalten und auch in den Grundhaltungen unseres Glaubens. Und wenn man mal genau hinguckt, ist das genau diese Spannung, die auch die ganze Heilige Schrift durchzieht. Ich finde, sie kommt am deutlichsten in dem Apostelwort Philipper 2, Vers 12 zum Austrag, wo Paulus sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Das ist genau die gleiche Spannung, die wir logisch auch nicht so zusammenkriegen. Schaffet, dass ihr selig werdet. Ja, wie? Schafft, dass ihr gerettet werdet. Das heißt das nämlich hier. Und dann, Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Gebt euer Bestes, seid wirklich angespannt, richtet euch auf. Und dann wisst ihr, an eurem Wirken liegt es nicht. Und das zusammen macht die Grundhaltung des Glaubens aus. Wenn ich so über die Wachsamkeit nachdenke, heitere Gelassenheit und angespannte Erwartung, möchte ich drei Gedanken zu dem Gleichnis anschließen. Ein erster Gedanke, wenn wir in unsere Weltstunde, in unseren Äon hineinschauen, merken wir ja, dass diese Wachsamkeit ganz besonders wichtig ist. Wachsamkeit heißt, dass wir uns durch die Finsternis, die anbrandet, uns umringt, andringt auf uns und wohl auch öfter nach unseren eigenen Herzen greift, dass wir uns von dieser Finsternis nicht entmutigen lassen sollen. Wir merken, dass Entmutigung und Hoffnungslosigkeit greifen um sich. Und es gibt so ganz viele Selbstbeschreibungen in unserer Zeit, wenn wir über unser Land nachdenken, wenn man über die Kirche nachdenkt, dann hat man so den Eindruck, es geht bergab. Letzte Woche war ja die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland in Ulm und da wurde die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, sechste Folge, vorgestellt. Und was machen solche statistischen Untersuchungen? Empirische Trends werden weitergerechnet. Also Tendenzen, die da sind, rechnet man weiter und dann merkt man, es geht bergab. Und ganz schnell ist man dann an der Grundhaltung, wenn es jetzt bergab geht, dann geht es auch weiter bergab. Und dann liegt ein Schleier der Depression über der Kirche und sie lässt sich bannen von diesen Berechnungen und Zahlen. Und das macht was mit uns. Der Teufel reibt sich die Hände, denn er möchte nichts lieber, als die Gemeinde Jesu zu entmutigen. Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch nichts, wenn man die Augen vor dieser messbaren Wirklichkeit verschließt. Das ist ein Teil der Realität, aber es ist nicht die ganze Realität. Und davor muss man sich hüten. Und auch hier gilt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, gebt euer Bestes, lasst euren Blick nicht bannen durch das Dunkle, sondern habt die Hoffnung im Herzen, dass der Vater im Himmel im Regiment sitzt und dass er seiner Kirche die Zusage gegeben hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Und deswegen, Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Über die politischen Zeitläufe, wenn wir nach Israel schauen, wenn wir ins Heilige Land schauen, da will ich an dieser Stelle gar nicht groß resonieren, aber wir merken, dass wir offensichtlich in einer Zeit stehen, man spricht im Politischen von Kipppunkten oder andere haben gesagt von Triggerpunkten, dass sich Konstellationen, Verhältnisse sehr grundlegend verändern und dass die Muster, mit denen wir, oder ich zumindest, groß geworden sind, hier sind eine Menge junge Leute jetzt dabei, aber ich habe mich daran gewöhnt, die Wirklichkeit in bestimmten Mustern zu sehen, bestimmte Mächtekonstellationen und das geht zu Ende und es verändert sich und das Neue, was werden soll, sehen wir mit den Augen der politischen Vernunft noch nicht, aber wir können es erahnen und können darauf hoffen, wenn wir in die Bibel hineinschauen und die Muster und Konstellationen ernst nehmen, die uns dort vor Augen geführt werden. Und das ist so entscheidend, dass wir uns von der Finsternis nicht bannen lassen. Wir leben in einem Zeitalter der Angst. Die Stichworte können wir aneinanderreihen. Ja? Was ist in der Covid-Pandemie gewesen? Es ist jetzt gerade ein Jahr her und wir haben es alles schon verdrängt und vergessen. Mir sagten jetzt Freunde, die in den evangelischen Freiwilligendiensten arbeiten, wo ganz viele junge Menschen sich bewerben für Auslandsfreiwilligendienste, dass 25% derjenigen, die sich bewerben, mit psychiatrischen Diagnosen kommen, also mit Attesten von Ärzten, weil sie psychische Erkrankungen aus dieser Pandemie mitgebracht haben, die soziale Isolation sie gezeichnet hat. Jeder vierte junge Mensch hat eine psychische Erkrankung, die er mitnimmt durch diese Zeit. Und die Freunde sagten, wir haben überhaupt nicht die Mittel, um die so zu begleiten, wie das eigentlich nötig ist, wenn die irgendwo im Ausland arbeiten. Wir merken, dieses Zeitalter der Angst, das greift nach uns, greift nach den jungen Menschen. Aber die Gemeinde Jesu ist ja zur Hoffnung berufen. Und wer, wenn nicht die Jesus-Leute, haben eigentlich die Mittel, um dieser Angst zu begegnen und diese Angst zu überwinden, weil Jesus Christus, der Lebendige, größer ist. In einem Zeitalter der Angst sind wir zur Hoffnung berufen. Und da schließt sich jetzt mein zweiter Gedanke an. Ja, wie hält man das eigentlich durch, sozusagen diese Grundhaltung der Hoffnung gegenüber der anbrandenden Finsternis? Und einmal mehr tröstet mich das sehr, dass das Evangelium da von ganz krassem Realismus ist. Wie hält man das durch? Sehr schön, wenn man in den griechischen Text dort hineinschaut, das lange Warten auf den Bräutigam. Vater Luther übersetzt in Vers 5, als nun der Bräutigam lange ausblieb. Im Griechischen steht da chronizontos tou nymphio. Chronizo, chronizein, ist ein Verb, das haben wir im Deutschen so nicht. Also chronos, chronos ist die Zeit und chronizo, Zeiten. Wenn man sich das mal als Tätigkeitswort, als Verb vorstellt. Wir haben im Deutschen das Wort zeitigen, das meint den Zeitpunkt, an dem irgendetwas passiert. Das ist zeitigen. Ein bisschen ähnlich auch im Griechischen, chronizontos tou nymphio, der Bräutigam zeitet. Er lässt sich sehr viel Zeit, die Zeit dehnt sich, Treue und Beharrlichkeit sind erforderlich, um in dieser Zeit, die sich lang erstreckt, das durchzuhalten. Und in der Tat sagt das Evangelium, alle werden schläfrig und träge. Nicht nur diejenigen, die es nicht richtig machen, die es nicht checken. Und es gibt so ein paar Checker, die bleiben dann wach. Alle werden schläfrig und träge. Worin unterscheiden sich dann, wenn alle schläfrig und träge sind, die törichten und die klugen Jungfrauen? Die Klugen haben vorgesorgt. Sie haben den Betriebsstoff, der die Welt hell macht. Sie haben das, was das Feuer am Brennen hält, was die Kerze am Leuchten hält. Und was ist das, dieser Betriebsstoff, der die Welt hell macht? Das ist der Heilige Geist. Das Öl, das Salböl, ist ein altes Zeichen für den Geist Gottes. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, ist das Öl das Mittel, mit dem der König gesalbt wird. Die königliche Autorität in dieser Zeichenhandlung der Salbung jemandem verliehen wird. Die Könige Israels werden gesalbt und der Prophet Sacharja erzählt, dass der prophetische König, der Israel verheißen ist, also eine Gestalt, die priesterlich, königlich, prophetisch changiert. Und wir merken, das sind die drei Ämter Jesu in der dogmatischen Tradition. Der Priester und der König, der Prophet. Der Prophet Jesaja verheißt diese Gestalt, die das Priesterliche, das Königliche und das Prophetische in sich vereint. Und sie wird gesalbt mit Öl. Wir merken, wie sozusagen diese Unterscheidungskraft des Heiligen Geistes in diesem Zeichen des Öls und in der Zeichenhandlung der Salbung mit dem Öl verborgen steckt. Und auch in der Jesusgeschichte natürlich denken wir an Jesu Salbung mit dem kostbaren Nardenöl. Auch hier Salbung für eine besondere Aufgabe, nämlich dafür den Passionsweg zu gehen. Dafür wird Jesus gesalbt, der auch darin Priester, König und Prophet ist. So merken wir, dass sich in solchen Bildern so das Ganze der biblischen Botschaft auch sozusagen zeichenhaft verdichtet und in diesem Öl, das der Betriebsstoff ist, der Helligkeit in die Welt bringt, verbirgt sich Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes. Chronizontos tunemphio, der Bräutigam ließ lange auf sich warten, die Zeit dehnt sich. Und wie kann man es in dieser sich dehnenden Zeit aushalten, indem an jedem Punkt es möglich ist, durchzudringen in die echte Gegenwart Gottes? In unserer deutschen Sprache ist der Zeitbegriff nicht sehr differenziert. Im Griechischen unterscheidet man den Chronos, Chronizontos, das ist die vergehende, sich dehnende Zeit, und den Kairos, den gefüllten Zeitpunkt, an dem Gott sich von sich aus zeigt und an dem etwas Entscheidendes geschieht. Und der vergehenden Zeit, die uns träge und schläfrig macht, muss dieses andere entgegengesetzt werden, die Zeit des Heiligen Geistes, die Gegenwart ist, in der Gott sich zeigt, in der Gott sich zu erkennen gibt. Und dieses Jetzt, dieses gefüllte Jetzt, das ist sozusagen das, was auch Kraft gibt. Wenn sich die Zeit nur dehnt und wir keinen Kairos mehr haben, an dem Gottes Gegenwart spürbar wird, bemerkbar wird, wo Gott sich zeigt, dann schlafen wir ein und entschlummern, und das ist der Weg in den Tod hinein. An der Stelle bricht das Bild natürlich. Die Jungfrauen, die haben dieses Salböl, Kraft, Gegenwart des Heiligen Geistes, den Kairos des Heiligen Geistes in Gefäßen. Ja, wer sind denn die Gefäße des Heiligen Geistes? Kann man den Heiligen Geist irgendwie auf Flaschen ziehen und im Weinkeller aufbewahren oder im Öltank, dass man den dann rausholt? Wir merken, dass das Bild bricht an der Stelle, aber die Frage, die damit gestellt ist, die bleibt. Wie kann man eigentlich im Heiligen Geist bleiben, wenn dieses Bild ist, es ist der Kairos, der gefüllte Augenblick? Man kann nicht Augenblick an Augenblick an Augenblick reihen. Das funktioniert nicht. Der Heilige Geist muss eingesetzt werden. Nur wenn er in Brand setzt und die Flamme lebendig erhält, dann ist er als Geist wirksam. Und es ist der Ruf dazu, mitten in der Trägheit der verlaufenden Zeit, wo wir immer wieder müde werden, immer wieder neu durch eine Lebensübergabe, eine persönliche Entscheidung zurückzukehren in diese Gegenwart Gottes. Ich möchte einen dritten Gedanken anschließen. Ich sagte, der Kairos ist der gefüllte Moment, in dem Gott gegenwärtig wird, Gegenwart Gottes, Gegenwart des Heiligen Geistes da ist. Und deswegen heißt die Mahnung, wacht jetzt, gregoräte un, wacht jetzt. Die Finsternis dringt mächtig heran, sie lähmt und bindet, das sind Selbstbeschreibungen, ich sagte es eingangs, die uns Geist und Seele binden, die uns runterziehen. Und deswegen ist dieses Jetzt so entscheidend. An jedem Ort, in jeder Stunde ist der Durchbruch in diese Gegenwart möglich. Gott von sich aus möchte ja zu uns kommen, möchte Einzug halten bei uns. Und er ist da und wartet darauf, dass wir uns für ihn öffnen und bereiten. Es gibt diese andere Erfahrung, dass Gott sich entzieht. Es gibt ein großes Wort des französischen Schriftstellers Léon Blois, einer der großen Analytiker der Moderne. Er sagte, es war so um 1910 herum, also in der Vorzeit des ersten großen Krieges des 20. Jahrhunderts, Dieu se retire, Gott zieht sich zurück, war seine Diagnose der Zeit. Und das können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wenn wir in unsere Zeit reinschauen. Auch das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass Gott sich anscheinend zurückzieht. Aber es gibt ja Wort Gottes, es gibt das Sakrament, es gibt die Gaben des Heiligen Geistes. Und selbst wenn Gott sich aus der geschichtlichen Wirklichkeit entfernt und wir merken, es gibt große Orte, die anscheinend gottleer sind, die keine Empfänglichkeit mehr für Gegenwart Gottes haben, gibt es doch das andere, es gibt die Heilsmittel, es gibt den Ort, wo Gott verlässlich und beständig da ist und darauf wartet, dass wir uns für ihn öffnen und ihm begegnen. Es ist wieder eine dieser Spannungen, die zusammengedacht werden müssen. Gott entzieht sich, Das ist das eine, die Finsternis ist groß. Aber umso wichtiger sind die Orte, wo unentstellte Gegenwart Gottes möglich ist, um dort hinzugehen. Das verlangt uns einiges ab, auch die Frage, wem widmen wir die Aufmerksamkeit in unserem Leben? Was lassen wir in unsere Seele, in unser Herz rein? Hat die Hoffnungslosigkeit, die Entmutigung, hat die breiten Raum in unserem Herzen? Die Klage über die Finsternis der Zeiten, was können die Christen damit Zeit verbringen, zu resonieren über die Bosheit der Welt? Und wie viele Bibliotheken kann man mit Büchern darüber füllen? Alles gut und richtig, davor darf man die Augen nicht verschließen, aber in unserem Herzen soll Freude und Licht sein, soll Kraft Gottes sein, soll der Betriebsstoff des Heiligen Geistes sein. Das muss unser Herz erfüllen und nicht die Finsternis. Je mehr wir über die Finsternis reden, desto größer wird die. Nochmal, nicht die Augen verschließen vor dem, was ist, aber dem keinen Raum geben in unserem Herzen. Wir sind berufen zum Leben im Licht und der entscheidende Ort dafür ist unser eigenes Herz. Was hat darin Raum? Welche Ordnung herrscht darin? Und das ist auch eine tiefe Mahnung an uns, unser Leben so zu ordnen, dass es ein Leben im Licht ist. Keine Unordnung in uns und an uns zu dulden. Das Licht ist auch ein Bild für die Kraft der Ordnung, sich nicht der ungeordneten Klage zu überlassen, sondern unser eigenes Leben in rechter Ordnung zu halten. Damit möchte ich jetzt schließen. Ich war gestern einen Tag unterwegs mit meinen Mitbrüdern aus der evangelischen Michaelsbruderschaft. Einmal im Jahr treffen wir uns zum Berichtskonvent, zum Rechenschaftskonvent und dann berichten die Brüder, was im vergangenen Jahr in geistlicher Dimension in ihrem Leben geschehen ist. Und der Konvent war gestern, haben wir zusammengesessen in der Schar der Brüder und unsere Bruderschaft hat seit vielen Jahren einen Gebets- und Meditationsweg. Wir nennen den geistlichen Pfad. Dazu wäre vieles zu sagen, das will ich jetzt nicht machen. Aber eine Station auf diesem geistlichen Pfad, der an den Ämtern der Kirche orientiert ist, ist das Amt des Wächters. Das Wächteramt ist ein liturgisches Amt. So, wir haben den Küster draus gemacht. Der Küster ist eigentlich der Kustos und Kustos heißt Wächter. Und es ist derjenige, der am Eingang der Kirche steht und Acht hat, wer in den Gottesdienst hineinkommt. Das ist ein wichtiges liturgisches Amt, das Wächteramt. Und wenn man das meditiert, was eigentlich der geistliche Gehalt dieser Wächtergestalt ist, merkt man, dass das in der Heiligen Schrift, darum seid wachsam, sehr, sehr tief verankert ist. Und ich möchte euch zum Abschluss einige Abschnitte aus unserer bruderschaftlichen Meditation des Wächteramts einmal vorlesen. Es sind Worte, die sind in den 1930er Jahren aufgeschrieben worden, die mich aber, wenn ich mich dem aussetze, immer wieder auch sehr tief berühren und treffen. Und darin kommt eigentlich diese Grundhaltung der Wachsamkeit besonders zum Ausdruck. Und damit möchte ich dann schließen und euch das zum eigenen Nachdenken, zur eigenen Meditation mitgeben. Aus der Wächtermeditation des geistlichen Pfades der evangelischen Michaelsbruderschaft. Das biblische Wort für den Wächter ist, aus 1. Korinther 16, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Das Gleichnisbild des Wächters im Evangelium ist der Knecht, der mit brennendem Licht, um damit der Finsternis zu widerstehen und gegürteten Lenden seinen Herrn erwartet. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Knechten, die auf ihren Herrn warten. Mein Herr kommt, der große, der heilige Herr und König. Ich weiß nicht die Stunde, in der er kommt, ob er in der Nacht kommt, am frühen Morgen oder mitten am Tag. Ich weiß nur, dass er kommt. Es ist genug, dass ich weiß, mein Herr kommt. Ich bin sein Knecht. Er hat mich erwählt. Er hat mich gerufen und in seinen Dienst gestellt. Ich darf ihm dienen. Es ist mir eine Ehre, dass ich ihm dienen darf. Er ist mein Herr und ich bin sein Knecht. Er ist mein Herr und ich liebe ihn. Er hat mir das Herz entzündet mit der Flamme seiner Liebe. Er hat mir seinen Geist als Licht geschenkt. Sein Licht darf nicht verlöschen. Es leuchtet mitten in der Nacht. Es besiegt die Finsternis. Ich stehe in seinem Licht und wache. Ich stehe in der Nacht dieser Welt und trage sein Licht und wache. Wenn der Herr kommt, will er seinen Knecht wachend finden. Wenn mein Herr kommt in seiner großen Herrlichkeit, will er das Licht brennend finden, das Licht, das er angezündet hat, das Licht, das er mir anvertraut hat. Ich wache und hüte das Licht. Mein Herr hat mich zu seinem Knecht gemacht, dass ich wache und kämpfe. Er hat mir das Schwert umgürtet. Ich darf kämpfen in seinem Heer, dem Heer des Lichts. Er hat mich umgürtet und mir das Schwert des Geistes gegeben. Ich darf streiten mit der Waffe der Wahrheit. Wenn mein Herr kommt, so will er den Knecht finden, der einen guten Kampf gekämpft hat, der Glauben gehalten hat. Alle Engel Gottes steht mir bei. Ich wache, bis mein Herr kommt. Ich stehe, umgürtet die Lenden. Ich stehe und halte das Licht brennend. Alle Engel Gottes steht mir bei, auf dass, wenn mein Herr kommt, er mich wachend findet.